Viel Wirbel gibt es zurzeit um einen Gesetzesentwurf der Koalition, der das Urheberrecht in Teilen verändern will. Die Rede ist vom geplanten Leistungsschutzrecht. Die Befürworter sehen hier eine Möglichkeit, ein Erlösmodell für Verleger zu schaffen. Die Gegner sehen die Abschaffung der freien Nutzung von Informationsinhalten im Internet. In einer dreiteiligen Gesprächsreihe spreche ich mit Sebastian Dosch von der Heidelberger Rechtsanwaltskanzlei Dosch über das Leistungsschutzrecht. Im heutigen ersten Teil starten wir mit einer Einführung, was überhaupt geändert werden soll und wie man das Leistungsschutzrecht zu verstehen hat. Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Klems vom Infobroker.de Podcast.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von Infobroker.de. Start Sequence.
Thema Leistungsschutzrecht. Also das geistert natürlich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes durch die Medien und sorgt auch für unheimliche Verunsicherungen bei all denen, die irgendwo mit dem Thema, ich sag mal, Inhalte von Verlagen und Meldungen von Verlagen zu tun haben. Das Weiterteilen, das Weitergeben im Netz wird in Anführungszeichen da so unter das Label gestellt, da darfst du demnächst für bezahlen. Also Blogger müssen vielleicht Angst haben, dass Zitate aus den Medien auf einmal bezahlungspflichtig werden, erste Plugins sind da und wir müssen, denke ich, das Thema einfach mal von Grund auf beleuchten und eigentlich mal anfangen, einfach mal die Frage an Herrn Dosch, Leistungsschutzrecht, was muss sich da der ganz normale Anwender drunter, was muss er drunter verstehen?
Also im Grunde genommen ist das nichts Neues. Wir sind im Bereich Urheberrecht. Das Leistungsschutzrecht gibt es schon, allerdings eben nicht für Presseprodukte, sondern bisher vor allen Dingen für Tonträger, Film- und Datenbankhersteller. Die sollten mit diesem Leistungsschutzrecht ein eigenes Recht haben. Ich sag mal, Bezahlung für das zu verlangen, was sie da so tun, nämlich Tonträger herstellen oder Filme herstellen oder Datenbanken herstellen. Das Interessante daran ist, dass das halt eine Leistung ist, die sich sehr leicht abkabeln lässt von dem, was der Urheber macht. Also derjenige, der jetzt beispielsweise den Film herstellt, also beziehungsweise den Film macht, der Regisseur, derjenige, der als Schauspieler vor der Kamera steht, die Leute, die sprechen und so weiter. Und
was
so
ja alles irgendwie vertraglich geregelt ist mit den Produzenten, wie viel jeder vom Happen abbekommt, wenn der Film mal rauskommt. Entweder gar nichts oder einmal nur ein Honorar und damit ist die Sache erledigt.
Genau. Aber die Herstellung des Films an sich ist eben auch eine Leistung und die sollte bezahlt werden. Deswegen gab es dieses, ich sag mal, kleine Urheberrecht, das man dann eben Leistungsschutzrecht nennt.
Also das war begrifflich, war das schon vorhanden?
Das ist schon
ist keine vorhanden. Neugeburt.
Nee, wenn Sie ins Urheberrechtsgesetz reingucken, in die Paragraphen 70, steht das schon drin. Und da soll jetzt eben auch ein Leistungsschutzrecht für Presseprodukte rein, mit diesem Lex Google, so wie es jetzt mittlerweile ja heißt. Hintergrund dessen ist das, die Verlage wollten dafür, dass Google und andere Suchmaschinen und auch so News-Aggregatoren wie Nachrichten.de und ähnliche ihre Texte einfach mal so übernommen haben, meistens kleine Teile daraus, sogenannte Snippets, wo halt mal kurz dargelegt wird, worum geht es denn eigentlich in dem Artikel. Und da haben die Verlage dann gesagt, also das kann ja irgendwie nicht sein, wir stellen das tolle Zeug ins Internet, wir machen es. Und Google holt sich das und verdient sich damit dumm und dämlich.
Also ich fühle mich da so ein bisschen so zurückversetzt, so in die Zeiten, ich weiß nicht wann das war, so Anfang 2000, Ende der 90er. Da war ja mal so eine Zeit, da waren diese Deep Links in Medien ein echtes Problem. Also wenn man da sich einem Thema gewidmet hatte und hat dann so schön die Artikel, von mir aus nur die Titel aufgelistet und hat dann in den Artikel rein verlinkt, dann musste man aufpassen, dass man sich von dem Verlagshaus nicht einen einfängt. Das ist doch dann, glaube ich, durch die Paperboy-Geschichte ist das gekippt worden. Ja?
Genau, der hat dann gesagt, diese Deep Links sind in Ordnung. Was dahinter steht, ist klar, die Verlage wollten, dass jedermann, der ihre Produkte liest, also ihre Texte liest, über die Homepage kommt, damit man sie dort mit Werbung und sonstigen Informationen noch ja, vollballern kann.
Da geht die Meinungsschere vielleicht sogar schon ein bisschen auseinander. Es gab auch Verlage, die hatten kein Problem damit.
Natürlich nicht. Also ich meine...
Weil Traffic ist Traffic.
Traffic ist Traffic und wie man das dann vermarktet, das ist eben eine ganz andere Geschichte. Und das, man, Werbung kann man auch unterbringen direkt beim, bei dem Artikel, den man da verlinkt sieht.
Das heißt, wir haben seit dem Paperboy-Urteil haben wir eine Zeit gehabt, ich sage jetzt mal einfach so, ohne es jetzt datumsmäßig bin, 10 Jahre lang Friede, Freude, Eierkuchen. Oder?
Also man muss schon abgrenzen zwischen einem einfachen Link und dem Zitieren von Textschnipseln, sage ich mal. Also natürlich ist auch ein Link, wenn ich ihn benenne, beispielsweise benenne mit der Überschrift des verlinkten Artikels, ist das natürlich auch ein Textschnipsel.
Ja.
Ja? Aber was Google da ja macht, ist, dass sie nicht nur die Überschrift, sondern eben auch den Teaser beispielsweise.
Also so ein Exzerpt noch mit reinbringen, genau. Der einem schon eine Information eigentlich gibt, die einem schon fast vielleicht auch reichen könnte.
Könnte.
Ja,
aber die
im Zeitalter von kleinen Smartphone-Displays zum Beispiel.
Ja, wenn einem das dann ausreicht, um, ich sag mal, wirklich innerhalb von so wie Tagesschau in 100 Sekunden, um halt in
so ein Thema, so einen Tag zu erfassen,
wissen, was alles passiert ist, reicht einem vielleicht schon die Überschrift. Aber genau das, da setzte dann das Leistungsschutzrecht ja auch an. Die Verlage haben dann eben gesagt, genau dafür, nämlich für die Übernahme von Texten, möchten wir jetzt für unsere tolle verlegerische Leistung,
sprich die Textfragmente, ja, genau, wollen wir Geld haben.
Und das ist das Komische, weil eigentlich gibt es dieses Recht schon, dafür Geld zu verlangen. Nur das Recht haben eben nicht die Verlage, sondern die Urheber.
Also Urheber wäre dann zum Beispiel der Autor.
Der Autor.
Die Agentur?
Meinetwegen auch die
Agentur. Ja, weil viele Meldungen sind ja auch Agenturmeldungen, mhm, die durchlaufen. Ja, die laufen dann zwar auf der Zeitungsseite, aber da steht ja glatt noch das Kürzel von der Agentur davor.
Genau.
Die würden dann auch sagen, ja, wir sind doch der Urheber des Ganzen, also wollen wir doch auch was vom Kuchen abhaben.
Ja, und das können sie ja auch. Und dafür ist das Urheberrecht ja auch da. Also der Autor, derjenige, der das Ding schreibt, mhm, kann ja sagen, okay, liebe Zeitung, ich gebe dir das Recht, dieses Ding zu nutzen. Ich gebe dir meinetwegen sogar das Recht, das Ding zu vermarkten und weiter Geld damit zu machen. Und das geschieht in den häufigsten Fällen ja auch. Also die Autoren werden ja entsprechend vertraglich gebunden, sodass sie... häufig eben nicht nur dem Verlag ein sogenanntes einfaches Nutzungsrecht geben.
Sondern Mehrfachvernutzung. Ja,
also ein einfaches Nutzungsrecht heißt einfach, okay.
Einmal der Artikel, bekommst einmal dein Geld.
Du bekommst den Artikel, du kannst den auch veröffentlichen, aber mehr dazu damit nicht machen. Also man kann sich das Urheberrecht vorstellen wie einen großen Kuchen. Und ich schneide, oder der Urheber kann daraus Stücke rausschneiden und die einzeln weitergeben.
Ich sag mal, wo die Zeitungsverlage ja gegenüber den Autoren ziemlich brutal sind. Also ich denke mal, da sehen die Urheber der Texte durch, also es gab immer so Beispiele, da werden auf einmal kleinste Artikel, die wirklich ein Knaller waren inhaltlich, durchs Internet nach oben gehoben bekommen, also unheimliche Abrufzahlen. Der Autor sieht nichts, weil er einmal entlohnt worden ist laut Vertrag.
So in die Richtung ist das, genau. Also die Verträge sind relativ rigide. Häufig jedenfalls, es mag auch andere Beispiele geben, aber häufig wird es nicht nur ein einfaches Nutzungsrecht sein, was der Autor dafür gibt, sondern er gibt im Grunde genommen seine gesamten Rechte dem Verlag. Also insofern hat der Verlag schon diese Möglichkeiten. Sie sind nur nicht ganz so einfach darzulegen. Es ist klar, wenn man ein eigenes Recht hat, hat man es leichter, die Rechte durchzusetzen, vor Gericht beispielsweise, als wenn man sich diese Rechte erstmal zusammenklauben muss. Und das ist dann vielleicht bei Artikeln auch so, dass man also da zum einen denjenigen, der den Text verfasst hat, vielleicht sind es auch mehrere, die den Text verfasst haben, dann vielleicht noch gibt es ein schönes Foto dabei. Mhm. Das sind natürlich mehrere Rechtsstränge, die dann zu einem zusammengefasst werden müssen. Insofern etwas höherer Aufwand, aber die Frage ist, rechtfertigt dieser höhere Aufwand, den die Verlage haben, denn bitte ein Leistungsschutzrecht?
Jetzt mal die Frage nochmal in Richtung der Verlage. Das Thema Google News ist ja nichts Neues. Das das gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Wie kommt man jetzt auf den Beritt zu sagen, also wir haben jahrelang uns das angeguckt, 4, 5, 6, 7 Jahre. Ist das wirtschaftliche Not, dass man eben sagt, also da läuft seit Jahren an uns irgendwas vorbei und wir profitieren nicht davon? Gibt es da eine Interpretation? Gab es vielleicht mal in der Vergangenheit schon so Bemühungen, wo man gesagt hat, also Paperboy-Urteil hin und her, aber das ist zu viel, was diese News-Suchmaschine macht?
Also wenn ich das richtig sehe, suchen die Verlage ja händeringend nach Möglichkeiten, ihre Texte auch online zu vermarkten. Und das schon nicht nur in den letzten paar Jahren.
Mit allen möglichen Erlösmodellen, ja.
Seit es das Internet gibt. Ja. Mit allen möglichen Modellen. Es gibt ja auch heute Zeitungen und Zeitschriften, die hinter sogenannten Paywalls sind, also wo man nur als Abonnent reinkommt. Man muss also was zahlen und nur dann kann man es lesen. Das heißt, diese Zeitungen zeigen ja auch, wie es sein könnte.
Oder Geräte-Paywall, ne? Smartphone, Tablet, ja, funktioniert nur, wenn du was bezahlt hast. Genau, dann schaltet sich die Software frei.
Genau, sowas gibt es ja auch. Also das funktioniert ja auch, ob es gut funktioniert oder nicht.
Ja, technischer Aufwand zum Erlös, ja, das ist eben so die Frage. Ne?
Das ist aber halt auch nur eine Möglichkeit, Geld zu machen. Man kann ja beispielsweise so wie Google es macht, ich meine, die kriegen ihr Geld damit, dass sie Werbung verkaufen. Vornehmlich. Und das ist natürlich auch etwas, was die Verlage machen könnten. Also insofern ist das im Grunde genommen, die Verlage sehen nur, unsere Bemühungen sind nicht ganz so erfolgreich, also unser Geschäftsmodell ist vielleicht nicht ganz so toll oder wir haben auch nicht die Wirtschaftsmacht, die jetzt Google hat. Google verdient offensichtlich mit uns. Und deswegen wollen wir jetzt einen Schritt.
Ja, sozusagen die Verlage sind so wie so eine Presseagentur Zulieferer für dieses schöne Portal. Ja, Rohstofflieferant, ja. Strom umsonst, genau. Informationsstrom umsonst.
Genau.
Sie hörten den ersten Teil des Gesprächs mit Sebastian Dosch von der Rechtsanwaltskanzlei Dosch zum Leistungsschutzrecht. Das Gespräch haben wir am 12. September 2012 in Heidelberg geführt. Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu unseren Ausführungen? Nutzen Sie hier die Kommentarfunktion im Podcast. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Im nächsten Teil unserer dreiteiligen Reihe sprechen wir über die Rolle der Befürworter und der Gegner zum aktuellen Gesetzesentwurf. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und verabschiede mich von Ihnen. Am Mikrofon war Michael Clemens vom infobroker.de Podcast.